Alles halb so wild, oder? Die Innenministerkonferenz liegt hinter uns.
Aue, Cottbus, Rostock, Nachspielzeit, Wahnsinn in der dritten Liga.
Und Becherwürfe und blutende Busfahrer, Mann, 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 Leute, wir reden über alles.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so eine Frage zu stellen. Schau ich mal in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Und das Ganze in einem wunderschönen Setting, wie immer, die drei von der Tankstelle zusammen, beziehungsweise nicht zusammen, digital zueinander geschalten, weil alle irgendwie irgendwo rumsitzen. Männer, Tag, Tag, ich freue mich.
Wunderschönen Moin. Guten Morgen, Tachchen, hallo.
So, wo erwischen wir euch heute? Ich sag direkt vorneweg, ich bin in einem Hotelzimmer in Berlin, also wenn es knackst und knarzt, dann bitte direkt die Beschwerde wieder raus in die Bundeshauptstadt schicken. Das liegt dann nicht an Patty Fritsche hoffentlich. Ihr seid zu Hause, glaube ich, ne?
Ja. Ich sitze zu Hause.
Man kann ja ein bisschen transparent sein, also bei Alex haben sie irgendein Kabel aus der Straße gerissen und ist irgendwie so ein bisschen mit seinem Internet heute, mit seiner Internetverbindung ein bisschen hinterher.
Es hat nur noch rot geblinkt.
Seht's uns nach, wenn da immer mal ein bisschen was erst zu spät kommt.
Also ich kann euch sagen, irgendwas passiert hier gerade bei mir in der Stadt. In Pfaffenhofen an der Ilm, eigentlich ein kleines Kaff, ziemlich schön muss man sagen tatsächlich. Sehr, sehr wunderschön gelegen im Herzen der Holledau. Aber hier ist gerade schön was los. Also irgendwie haben sie am Kabel gedreht, deswegen funktioniert erstmal gar nichts mehr. Und unter der Woche, kann ich euch kurz erzählen, ist Pfaffenhofen durch die Bundesrepublik gegangen. Die Bild hat berichtet, der Spiegel hat berichtet, Bayern 1 hat berichtet über Ausschreitungen bei uns auf dem Christkindlmarkt.
Eieiei.
Und zwar gab es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Typen und einer von den beiden hat eine Bratwurst geworfen. Und da haben sich erstmal alle drauf gestürzt. Und diese Nachricht, die ging durch die gesamte Bundesrepublik und seitdem ist Pfaffenhofen die Hauptstadt des Verbrechens.
Da kannst du noch so viele Sperren aufstellen, ja, vor die Weihnachtsmärkte. Das bringt dann auch nichts bei dem Bratwurstwurf.
Ja, gegen die Wurstgeschosse hast du keine Chance.
Ja, da bin ich. Ich habe erst überlegt, ob ich das tatsächlich so in meine Vorstellungsrunde heute mit einbaue, aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe und ich bin umso froher, dass heute Teil dieses Podcasts derjenige ist, auch aufgrund der Vorkommnisse in seiner Heimatstadt, der jetzt letztes Wochenende von Donald Trump persönlich ausgezeichnet wurde mit dem Donald Trump Friedenspreis, Alex Küpper.
Danke, Paddy. Das ist lustig, weil ich wollte nämlich eigentlich sagen, wenn einer im Fußballumfeld den Friedenspreis verdient hat, dann Gregor Rühl. Aber wenn du den schon vorwegnimmst, dann sag ich, jetzt kommt der Mann, der seit Tagen nicht mehr zu Hause ist, heute zum ersten Mal, weil er nur noch zwischen Stehplatzkurve und Glühweinstand pendelt. Gregor Rühl.
Hey. Auch schön.
Das ist wahrer, als du denkst. Und ich begrüße den Mann, dessen Chance als vierter Torwart für Curaçao mit zur WM zu fahren gar nicht so gering ist. Und ich glaube, so ein bisschen bodenständiger, erzgebirgischer Wind täte dem Karibikstaat vielleicht sogar auch ganz gut. Hier ist Edelschnapper Paddy Fritsche.
Ja, wunderschön. Ich fühle mich direkt gestreichelt. Also ich sag mal so, wenn für Haiti Oberliga-Torhüter mit zur WM fahren, höchstwahrscheinlich, was eine geile Geschichte überhaupt. Ich sag mal so, ich wäre verfügbar. Ich glaube, so Thema Staatsbürgerschaft, da müssten wir uns jetzt wahrscheinlich, wir haben jetzt Aufnahmestand 9.06 Uhr, 8. Dezember, Montag früh. Wird ein bisschen knapp höchstwahrscheinlich.
Du musst nur die richtigen Leute kennen.
Da bin ich mal gespannt. Gregor, wo warst du so am Wochenende unterwegs? Erzähl mal, du hast gerade schon gesagt, du hast mehr so rumgecoucht, ausnahmsweise mal.
Ja, ich habe mal am Samstag so einen richtig herrlichen Fußballtag zu Hause gemacht mit Konferenz schauen und dann irgendwie Sportschau gucken und abends nochmal ins Sportstudio reinlümmeln und dabei einpennen. Es war wirklich sehr gut. Zwischendrin immer dann noch irgendwelche Highlights gucken. Also wirklich so ein ganzer Tag Sport vom Fernseher. Aber ich war letzte Woche, also ich war am Mittwoch in Berlin und war in Köpenick und habe mir die Bayern da angeschaut beim fantastischen Fußballabend. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber am Wochenende wirklich mal nur so zu Hause vor dem Fernseher.
Tut auch mal gut, glaube ich. Küppi, du warst same like me unterwegs und du hast, glaube ich, auch wieder sogar geworkt, ne? Würde Christian Streich jetzt sagen.
Ja, genau. Ich habe mich am Freitagabend um die Regionalliga Nordost gekümmert, am Samstag um die Frauenfußball-Bundesliga mit Carl Zeiss Jena, die zu Hause gegen Werder Bremen knapp verloren haben. Knapp, aber hochverdient, muss man sagen, weil Werder statt einem Tor auch 7 oder 8 hätte machen können. Und gestern war ich beim Südwestderby Mannheim gegen Saarbrücken. Ist ja durchaus interessant für Cottbus und Rostock und Aue, weil Mannheim jetzt mittlerweile ganz oben rangerobbt ist und auf der anderen Seite der FC Saarbrücken nach jetzt 10 Spielen ohne Sieg plötzlich ganz unten drin hängt und für den FC Erzgebirge in Schlagdistanz ist.
Dritte Liga par excellence, da werden wir uns auf alle Fälle draufstürzen. Ich war in Hannover unterwegs, genauer gesagt in Havelse, habe da auch ein Drittligaspiel gesehen, das vielleicht bestbesuchte am Wochenende. TSV Havelse gegen den SC Verl. Ich wurde eingeladen von Havelse. Hey, wo kommt denn jetzt die Schärfe her? Nein, also Havelse hat mich eingeladen. Ich durfte ja beim Training, deswegen die Anspielung von dir, Gregor, beim Training mitmachen bei einer Profimannschaft, stand da am Kasten und war dann noch beim Spiel am Wochenende. Und total lieb, total herzlich, total rudimentär halt alles, aber irgendwo so aus einer Fußballromantik-Perspektive irgendwie auch schön. Und habe lustigerweise auch Nachrichten bekommen dann aus Hannover und eine möchte ich mal hier lassen, die finde ich zuckersüß, und zwar von Gordon Alex Koch, der hat geschrieben und es ist so eine Fußballgenese-Geschichte. 11.09.1993 war mein erstes Fußballspiel im Niedersachsenstadion damals gegen Dynamo Dresden, da gab es wohl noch das grüne Emblem, damit fing es an, das Fußballfieber. Und fand ich total schön, dass sozusagen auch ein Ostklub für ihn so ein bisschen Verantwortung trägt, das grüne Dynamo Dresden sich damals so verliebt zu haben in den Fußball und entsprechend der Region jetzt hier in Hannover 96 eben. Tolle Geschichte. Also hat mich sehr gefreut.
Herrlich. Wunderschön.
Herrlich.
Ich habe euch diese Woche natürlich auch...
alte Dynamo-Wappen. Verrückt.
Ja, das ist auch wirklich eine ganz komische Zeit. Ich habe euch natürlich diese Woche auch wieder einen Namen der Woche mitgebracht, einen Vereinsnamen der Woche. Und das kann in dieser Woche nichts anderes sein als die Betriebssportgemeinschaft Fleisch- und Frischeierproduktion Falkensee. Ihr habt es euch sicherlich schon gesagt. Kurz.
Wie? Sag nochmal.
Fleisch- und Frischeierproduktion Falkensee, Kurzname BSG FF Falkensee, ist entstanden, klar, aus der BSG Chemie Falkensee. Die haben zu DDR-Zeiten in der Bezirksliga, also sogar dritte Liga gespielt und spielen heute als SV Falkensee Finkenkrug. Also das FF haben sie sich offensichtlich beibehalten. Auf dem Sportplatz Leistikowstraße in der Landesliga Brandenburg Nord haben am Freitag 4-1 gegen Fortuna Glienicke gewonnen und sind auf Platz 5. Und was ich ganz spannend fand, die hatten Punktabzüge vor der Saison, weil sie, da haben wir hier auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, zu wenig Schiris stellen oder gestellt haben. Es gibt ja da klare Regeln und wenn du zu wenig Schiedsrichter stellst im Verein, dann wird das halt bestraft, was auch nicht immer so ganz easy ist, weil da haben wir auch drüber geredet, dass manchmal kann man diese Gründe, an denen das liegt, dass Vereine zu wenig Schiris stellen, ist halt, ja, einfach manchmal kann man da selber nichts machen und die im Falkensee haben sie vor der Saison oder dann wegen diesen Punktabzügen selbst einen Schiedsrichter Obmann dann verpflichtet, der sich jetzt darum kümmert, dass die eben wieder genug Schiris haben, weil sie eben ja die Grundidee haben, dass es Prävention vor Strafen gibt und sie wollen jetzt mit Schulen zusammenarbeiten und mit umliegenden Vereinen und so zusammenarbeiten und regionale Ausbildungsangebote anbieten, damit sie eben den Nachwuchs nachhaltig entwickeln können und hoffentlich dann bald wieder Schiris stellen. Und ich glaube, das ist ein Grund, werden wir vielleicht auch in dieser Folge jetzt nochmal drüber reden, es gibt einfach zu wenig Schiris. Und das führt am Ende dann auch dazu, dass im Profifußball es vielleicht doch manchmal die Rufe laut werden nach Schiri-Fragen und wir teilweise komische Entscheidungen haben, sprechen wir jetzt gleich noch drüber. Aber so kurz der Ausflug in die Vereinsnamen, die BSG.
Darf ich den bitte nochmal hören?
Gregor, musst du noch ganz kurz, bevor wir über die Schiedsrichter sprechen, musst du noch einmal kurz die Frage beantworten. Gibt es bei Fleisch- und Frischeier Falkensee veganes Essen?
Fleisch- und Frischeierproduktion.
Produktion, okay.
Das vielleicht können die uns das mal schreiben. Ich weiß es nicht. Sie heißen ja nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob die Geschichte dann noch so nachwirkt, dass sie jetzt, wie das Stadion Essen da jetzt aussieht. Aber vielleicht können sie uns das mal schreiben. Auch
also theoretisch muss ich ja sagen, wenn ihr Linseneintopf wollt oder so, dann nehmt euch das von zu Hause mit. Wir sind FFF, hier gibt es sowas nicht.
Genau. Das ist stimmt, also die BSG FFF, boah, ist das über, also das ist bisher der Beste. Also die Messlatte für nächsten Montag, Gregor, die hast du dir gerade selbst ganz schön nach oben gelegt. Lustigerweise, Daniel Banitzky, der wird ja auch noch Thema sein heute, du hast es jetzt schon so schön hingeteased, Thema Schiedsrichter und Co., war ja auch beteiligt an einem Spiel, über das wir unbedingt sprechen wollen, / müssen, hat aber auch gezeigt, dass er ein Mann von der Basis ist und hat sich, glaube ich, auch geäußert zu diesem, zu dieser Thematik, die wir letzte Woche hatten, wo auch viele Zuschriften kamen von euch, was uns sehr gefreut hat diesbezüglich Thema Tape und Unterwäsche und Co., dass das eben die gleiche Farbe haben muss wie die Obertrikotage und auch im Amateurbereich. Und ich krieg's jetzt im Wortlaut nicht mehr zusammen, aber Daniel Banitzky, Profi-Schiedsrichter, hat paraphrasiert gesagt, dass gleichfarbige Schlüpper im Amateurbereich eben auch wirklich unnötig sind. Und ja, er hat's ein bisschen seriöser verpackt als gleichfarbige Schlüpper. Aber er hat, glaube ich,
was
genau
daran
das
in unsere
gemeint. Ich gar nichts. Das Wort Schlüpper, das Wort Schlüpper, das wissen wir ja inzwischen seit dem Podcast, ist ja auch in meinem Podcast, in meinem Wortschatz wirklich auch recht häufig vertreten.
Na klar. Ja, sehr gut, dass er sich dazu geäußert hat.
Ganz kurz zu dieser Thematik hat mir Kilian geschrieben. Und zwar hat er einmal kurz so seine Erfahrung geschildert. Er sagt, in der Landesklasse in Sachsen in der B-Jugend war das relativ streng. Da musste man da sehr drauf achten. Jetzt bei Turbine in der Stadt Oberliga in Dresden wird darauf weniger geachtet, kommt aber ganz auf den Schiri an. Und dann kommt der entscheidende Satz. Ein Kumpel musste, weil er unter einer blauen Hose eine schwarze Unterziehhose hatte, diese ausziehen und hat dann Freischwinger gespielt. Hat natürlich gekostet für die Mannschaftskasse.
Fantastisch.
Aber guck mal, das
da
ist doch
auch Freischwinger und dann auch noch in die Mannschaftskasse bezahlen, das ist wirklich bitter.
Da kommen noch die alten Bilder von Carsten Janka wieder hoch, der da irgendwann mal auch im Winter irgendwann, wo der Dödel da auch mal kurz raushing bei irgendeinem Zweikampf.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das musst du doch auch als Schiedsrichter, also wenn dir jemand sagt, okay, pass mal auf, ich kann nicht wechseln, ich habe nichts Adäquates dabei. Darf ich bitte einfach eine Buchse drunter ziehen und dann denkt ihr irgendwas anderes aus? Nein, das ist doch Schwachsinn.
Das ist ja genial. Stark.
Boah, ich habe auch noch eine Geschichte dabei und zwar aus Bernau. Da gab es für mich das Comeback des Jahres beim SV Einheit, Freunde. Und zwar hatten die extremst Personalnot am Wochenende. Und also die spielen in der Brandenburg-Liga und die wollten, dass das Spiel gegen den BSC Süd 05, den wir auch schon mal zum Thema hatten, hier unbedingt stattfindet, hatten aber massive Personalnot. Entsprechend gab es ein Comeback von Jens Manteuffel. Der kam zurück für dieses Spiel, der hat die Karriere eigentlich beendet 2018, der ist inzwischen 43, der gute Mann. War auch lange beim BFC Dynamo unterwegs unter anderem und hat jetzt gespielt für 87 Minuten. Und hat das echt gut gemacht, also 1-3 verloren zwar, aber hat sich da an alles reingeschmissen, was irgendwie nicht niednagelfest war. Und so ich richtig geschaut habe, und das ist eigentlich noch die viel geilere Geschichte, die Personalnot war so groß, es gab nur 3 Wechsler beim SV Bernau, SV Einheit Bernau. Und ausgewechselt, Jens Manteuffel in Minute 87, eingewechselt für ihn Mike Frank, der ist laut Transfermarkt zumindest 52. Also Riesenprops, echt. Also stark. Sich da noch hinzustellen und zu sagen, wenn der Trainer anruft, pass auf, Mikey, wir haben am Wochenende Punktspiel und wir haben wirklich niemanden. Wenn wir sagen, wir haben wirklich niemanden, dann haben wir wirklich niemanden. Wir brauchen die letzten 8 Minuten nochmal eine Panzerattacke vorne drin. Mikey, du musst das jetzt machen hier.
Das ist Einsatz.
Brutal, mega cool. Also mega geile Geschichte aus der Brandenburg, also im Rahmen des Kontextes, ne, natürlich viele krank, viele verletzt, gute Besserungen und Co. Aber das ist irgendwie auch dann der Fußball.
Vor allem junge Kerle mit 22, 23, die sagen dann, ja, okay, ich komme, aber ich setze mich nicht auf eine Bank. Und Mike setzt sich dahin und ist einfach da für seine Jungs. Das ist geil.
Ja, also
ein Traum.
Übertrieben. Also ein total, ja, ich weiß nicht, ob das ein Traum war für Mike. Vielleicht hat er Blut geleckt. Who knows? Vielleicht kriegen wir noch irgendwo eine Meldung ran. Wilde Geschichte. Wilde Geschichten, die treibt es auch durch unsere Kommentarfelder, glaube ich, Gregor. Ne? Thema Fahnenraub in Aue. Boah, da ist was los die Woche, du.
Du, ja, das beschäftigt ja wirklich, das beschäftigt wirklich alle. Ist natürlich auch echt immer ein Thema, wo jeder irgendwas zu sagen hat. Du spielst auf unsere Kommentarfelder bei Spotify an, oder was meinst du?
Spotify, aber auch Sport im Osten. Das ist ein Video dazu. Also da kriege ich jeden Tag noch Pushs,
so,
ja, weil ich jetzt Collar-Partner bin von dem Ding. Also da ist Feuer unterm Dachstuhl, ey, da.
Ja, so wie es halt immer ist bei diesen Online-Kommentaren, sowieso wirklich nur jeder Vierte ernst zu nehmen. Tatsächlich, auch wenn wir natürlich wollen, dass ihr da gerne weiter reinschreibt, aber wenn ihr es macht, dann bitte denkt doch mal kurz nochmal drüber nach, was ihr da so hinschreibt, auch wenn es ein Thema ist, was eben sehr, sehr viele Leute beschäftigt.
Was wir halt sagen müssen ist, also ich habe nichts Neues, weiß nicht, ob ihr irgendwas gehört habt, es gibt halt tatsächlich nichts Neues und jetzt stand, wie gesagt, Montag früh, 9.18 Uhr inzwischen, hat sich auch die Fanszene nach wie vor noch nicht geäußert. Wir werden noch auf das Spiel zu sprechen kommen, gestern gegen Ingolstadt. Ja, also das ist halt einfach ein Thema, was uns, glaube ich, ja weiterhin beschäftigen wird. Einfach aufgrund der Tatsache, dass solange niemand sich irgendwo bekennt oder es keine Faktenlage gibt oder keine öffentlichen Äußerungen, dann ist halt einfach Spekulatius, ne? Das ist halt so.
So ist es, kann man nur abschließend sagen. Sehr trauriges Bild natürlich auch. Haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. In Wiesbaden vom Gästeblock und diese Woche halt da im Block P. Nicht angeflaggt und sehr ruhig auch dementsprechend während des Spiels.
Ja, trauriges Bild. Achtung, Überleitung aus der Hölle. Die gibt es nicht beim Fußballverband Sachsen-Anhalt, weil die haben eine
sehr... sehr gut, sehr gut. Sehr gut.
Ja, danke schön.
Nehme ich so hin. Habe ich jetzt hier wieder reingeschrieben in unsere Themenübersicht. Habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen. Da muss man einfach sagen, auch wenn man Fußballverbände auch manchmal ein bisschen kritisch sehen kann, in Sachsen-Anhalt wird da für mich gerade, zumindest nach außen hin, irgendwie eine gute Arbeit geleistet. Letzte Woche ging es um die Frauen- und Trainerausbildungen. Diese Woche will ich sie hier gern erwähnen, weil sie einen Social-Media-Workshop anbieten für Vereine. Und zwar geht es darum, wenn man seinen Verein digital sichtbarer machen will, aber noch nicht eine richtige Strategie dazu hat, dann kann man gern an diesem Basis-Workshop teilnehmen. Der ist am 17. Dezember, das ist so ein Grundlagenkurs, da geht es um für Social-Media-Verantwortliche, wenn man eine Strategie entwickeln will. Da geht es aber auch um rechtliche Fragen, wie kann man KI nutzen, etc., etc. Sicherlich für Vereine, die nicht so viele Ressourcen haben, ganz interessant. Deswegen, wenn ihr darauf Bock habt, schaut doch mal beim Fußballverband Sachsen-Anhalt online vorbei. Finde ich eine gute Sache. Und nicht so eine gute Sache, um mal auf Paddys Überleitungskünste einzugehen.
Willst du mir sagen, das war mein Niveau, ja?
Ja. Es gab diese Woche mehrere Becherwürfe, dieses Wochenende mehrere Becherwürfe. Über einen sprechen wir gleich sicherlich noch ein bisschen ausführlicher, aber es gab noch, also in der Regionalliga in Leipzig, in Probstheida beim Spiel gegen Zwickau, aber es gab noch einen anderen, und zwar in der Sachsenliga. Da wurde ein Spiel sogar abgebrochen. Stahl Riesa hat gegen den SSV Markranstädt gespielt und da gab es ebenfalls einen Becherwurf, und zwar auf den Schiri, und der hat das Spiel dann zu Recht abgebrochen. Also Leute, ich weiß nicht, was los ist. Man kann mit Bechern so viel schönere Sachen machen, zum Beispiel Bier reintun. Warum muss man die denn werfen? Also, das verstehe ich wirklich nicht.
Ja, total. Das hast du noch mit relativ viel Liebe und Warmherzigkeit gesagt. Um positiv rauszugehen von der Basis vielleicht. Man muss natürlich trotzdem Danke sagen an jeden Schiedsrichter, der sich da hinstellt. Gerade auch, ne, aufgrund eben solcher ganzen Geschehnisse, die wir wieder beleuchten bei uns im Podcast oder auch generell, was da alles passiert. Du hast es gesagt, wir werden noch über einen großen Fall sprechen im späteren Verlauf. Hashtag Lok gegen Zwickau. Aber trotzdem funktioniert es nur so. Und deswegen war jetzt auch am Wochenende DFB-Spieltag unter dem Motto Danke an das Ehrenamt, und wurde sich neben dem Stadion quasi bedankt für so viele ehrenamtliche Helfer. Ich habe das ja jetzt auch nochmal mitbekommen, wie gesagt, in Havelse, die da alles irgendwo selbst aus sich herausstemmen, aber es gibt auch viele andere Vereine, natürlich überall, ob das auch die Chemie ist und Lok ist, es ist komplett egal, auch bei den größten Namen überall, bis in die Bundesliga hoch, gibt es so viele Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die das einfach irgendwie am Laufen halten, da einfach ein großes Dankeschön, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht unbedingt immer dafür sorgen mit unseren Ausführungen hier, dass da jeder sagt, du, habe ich voll Bock drauf, mich dann auch irgendwie umsonst dahin zu stellen und dann kriege ich irgendwie einen Becher in die Schnauze. Aber es geht halt einfach nicht ohne. Das ist halt einfach Fakt. Und wir müssen trotzdem die Brücke jetzt schlagen. Wieder zum Thema zurück. Hashtag Sicherheit, Stadionsicherheit. Alex Küpper war Riesenthema. Die IMK 2025, die ist vorbei. Und mal so die Frage an dich einfach, wie geht's denn dir jetzt danach? Gut oder schlecht?
Mir ging's vorher gut und mir geht's auch jetzt gut. Und
Top Antwort, danke schön.
Weil du dich, Küppi, weil du dich eben immer sicher fühlst, weißt du?
Ja, ich fühlte mich vorher sicher, ich tue es auch weiterhin, in erster Linie, weil die meisten Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Also es ist schon bezeichnend, glaube ich, wenn ein Jahr lang im Arbeitskreis hinter verschlossenen Türen an Maßnahmen gearbeitet wird und dann werden die meisten dieser Maßnahmen noch vor Beginn der Konferenz von der Tagesordnung genommen. Die KI-Gesichtsscanner am Eingang wurden gar nicht mehr thematisiert, ebenso wenig wie die personalisierten Tickets inklusive Ausweiskontrolle am Einlass. Das wurde vorher schon gekillt, weil sie gesagt haben, okay, kommen wir nicht mit durch. Hat auch keinen Sinn und keinen Zweck. Das hat Ulrich Meurer, also der Innensenator von Bremen, Gastgeber der Konferenz, auch nochmal gesagt. Wir haben das nochmal mit der Polizei besprochen. Solange es Stehplätze gibt, bringen uns personalisierte Tickets kein Stück weiter, weil die Nachverfolgbarkeit trotzdem nicht gegeben ist. Das ist übrigens eine Erkenntnis, die herrscht bei allen Fußballfans seit Jahrzehnten vor. Seitdem zum ersten Mal über personalisierte Tickets gesprochen wurde, weiß jeder, auf Stehplätzen kannst du dich trotzdem frei bewegen. Und dass unsere Innenminister bis unmittelbar vor Beginn der Konferenz brauchen, um diesen gar nicht so komplizierten Twist herzustellen, das ärgert mich ehrlicherweise schon. KI-Gesichtsscanner, ich bin froh, dass sie nicht kommen, weil ich möchte zum Fußball gehen, ohne mich einmal durchleuchten zu lassen. Und genau wie Gregor sagt, ich fühle mich trotzdem sicher. Und das Einzige, was tatsächlich dann umgesetzt wurde, allerdings auch in deutlich abgeschwächter Form als zunächst geplant, ist diese übergeordnete Stadionverbotskommission. Es gibt jetzt eine neue zentrale Stadionverbotskommission, die aber nur eingreift, wenn es vor Ort nicht richtig funktioniert. Also die Stadionverbote, die werden nach wie vor, so wie es bisher gehandhabt wurde, vor Ort lokal vergeben und besprochen und ausgearbeitet. Und erst wenn es da nicht funktionieren sollte, wenn irgendeine der Parteien den Eindruck hat, dass nicht konsequent genug gearbeitet wird, dann wird diese übergeordnete Verbotskommission angerufen, um für rechtliche Klarheit zu sorgen und auch für Vergleichbarkeit zwischen den Fällen, zwischen den Standorten. Das ist neu, aber wie gesagt, bei weitem nicht so drastisch, wie es ursprünglich mal angedacht war, als die lokalen Stadionverbotskommissionen und Einrichtungen ursprünglich laut der Planungen komplett abgeschafft werden sollten. Das ist nicht passiert und deswegen korrigiert mich, Jungs, wenn ihr das anders seht, aber aus meiner Sicht war das mit die größte Luftnummer, die die deutsche Innenpolitik in den letzten Jahren produziert hat. Ein Riesenbohai im Vorfeld mit Arbeitskreisen und Diskussionen und immer wieder neue Thematiken erarbeiten und am Ende passiert so gut wie gar nichts.
Ja, kann man auf jeden Fall auch wieder verbuchen als natürlich Riesenerfolg der Proteste, die wir in den Wochen davor einfach hatten, inklusive Schweigen im Stadion 100%. Plus Demo etc. Also da war, glaube ich, richtig Alarm. Es kam ja dann auch durchaus nochmal ein paar Ansagen von DFB und auch DFL an die Konferenz, die tatsächlich auch gesagt haben, ey Leute, die Fans unter Generalverdacht zu stellen, das bringt einfach nichts. Irgendwelche Ermittlungsverfahren einzuleiten und direkt automatisch Stadionverbot zu geben, das bringt auch nichts, weil dadurch hebelt ihr euren Rechtsstaat aus. Plus guckt einfach mal auf diese Zahlen, die es gibt, die dastehen, guckt euch die Realität an und wenn ihr die für voll nehmt, dann wisst ihr, dass eure Vorschläge sowieso Quatsch sind.
Ich glaube, das ist ein Narrativ, was man natürlich gerne jetzt bedient, fanseitig, wo ich mich ja auch eindeutig mit dazu zähle. Ich glaube, man muss da immer ein paar Prozent abziehen, ne, weil man, glaube ich, so dann dazu neigt, sich vielleicht auch selbst zu überhöhen oder die eigene Rolle so ein bisschen selbst zu überhöhen. Ich glaube auch, also, das sind ja keine Volldeppen, die da sitzen. Ich glaube schon, dass die das auch natürlich hoffentlich nochmal untermalt durch die Fanproteste und durch die Aktion im Stadion, aber ich hoffe schon, dass die auch Experten haben oder keine Ahnung, ja, Beiräte sozusagen, die Innenministerinnen und Innenminister, dass sie das auch gesagt bekommen, eben gerade dieses rechtliche Thema. Also ich finde oder ich hoffe, dass da nicht erst Fanproteste stattfinden müssen, dafür das Innenminister begreifen, dass hier vielleicht die ein oder andere Idee rechtlich nicht ganz so sauber ist und gar nicht durchführbar ist. Aber ich nehme es trotzdem als Narrativ gerne mit, dass man dann sagt, ja, am Ende waren es wieder wir Fans, um es mal ganz groß aufzublasen. Und jetzt hast du von schönen Zahlen gesprochen und die man einordnen muss und einsortieren muss. Und das bringt uns zu unserem Tippspiel.
Also, das ist ja wirklich bodenlos heute hier. Es ist wirklich so schlecht, dass das schon wieder gut ist. Wirklich.
Du darfst nicht lachen. Das ist einfach, wenn du lachst, ist halt schon scheiße. Nein, aber lass uns jetzt sportlich werden.
Ja, Lachen ist das Problem, nicht die künstliche Erzeugung von irgendwelchen Instrumentengeräuschen. Das Lachen war das Problem.
Nee, Männer, okay, dritte Liga. Wir haben ja, glaube ich, einen riesen Batzen an Themen vor uns, wo ich sehr froh bin, mich da jetzt kopfüber mit euch reinzustürzen. Und lasst uns einfach schnell über das Tippspiel sprechen. Da wir alle drei ein unterschiedliches Ergebnis haben, müsste ja einer recht haben. Ich habe getippt, glaube ich, Sieg für Duisburg. Ein 2:1, einfach um mal was anderes zu tippen als ihr. Es ist am Ende ein 3:2 Heimerfolg geworden von Cottbus gegen Duisburg. Das heißt, ich hatte schon mal nicht recht. Jetzt stelle ich euch die Frage, weil ich es nicht mehr weiß. Wer hatte denn recht von euch? Gregor, was hast du nur getippt?
Boah, ey, jetzt erwischst du mich auf dem kalten Fuß. Auf dem falschen Fuß.
Auf dem Chaos auch.
Küppi, weißt du es gerade noch?
Ich glaube, ich war bei 1:1.
Und dann habe ich, glaube ich, einen Sieg getippt. Ja, dann bin ich natürlich vorne. Natürlich, ich glaube ja an die Energie. Ich glaube an Pele Wolle, das ist mein Krafttier sowieso seit Anfang an. Deswegen, nehme ich die Punkte natürlich gerne mit. War so klar. Leute.
Ja, aber wow,
aber so richtig sicher sind wir uns jetzt auch nicht, oder?
Nee, ich wollte gerade
also, das ist ja Vorbereitung so ein bisschen an uns vorbeigelaufen, ey, ehrlich gesagt. So gut, dass wir Lisa haben. Gut, dass ja, wir danke, Lisa haben, die im Hintergrund mitarbeitet und mitdenkt als Einzige.
Ah,
und jetzt schnell nochmal den Screenshot schickt. Alex Küpper 1:1, Paddy Fritsche 1:1, Gregor Rühl, mein lieber Mann. Da sitzt der geballte Fußball-Sachverstand 2:1.
Also Lisa, also das war natürlich jetzt Weltklasse, weil jetzt ist diese Woche für mich, ich schwebe jetzt diese Woche hier, schwebe ich durch, weil ich der Tippkönig bin und von oben winke und einfach mal sage.
Ja. So ganz schön mutige Aussage für jemanden, der mir immer gesagt hat, Tendenzen sind egal, du, aber ja.
Gut, am Ende stehen da Punkte in der Tabelle, Paddy, und die nehme ich gerne mit.
Ist ja aber eine Schärfe drin heute hier, ja, Halleluja. Gefällt mir. So, lass uns bitte über das Spiel reden.
Wir machen das ja nicht zum Spaß.
Nee, das ist richtig. Unglaublich positiv bekloppte Nummer aus Cottbuser Perspektive gegen den MSV Duisburg. Es war das Top-Spiel in der dritten Liga. Es war eine schöne Choreo zu Beginn in diesem Stadion wieder zu sehen. Hat mich sehr abgeholt, die ganze Nummer. Die Choreografie von Energie Cottbus. Und dann das Spiel. Ich meine, den Spielfilm kann man sich online reinziehen. Den habt ihr vielleicht auch alle schon mitbekommen. Da müssen wir jetzt hier nicht durchfliegen. Aber ich würde einfach nochmal eine Frage an Alex Küpper weiterleiten wollen, die wir schon einige Male diskutiert haben. Warum nochmal spielt eigentlich Tolgay Ciyaci dritte Liga?
Dafür gibt es keine zufriedenstellende Antwort. Die gibt's einfach nicht. Und das ist wirklich, ich bin auch ziemlich sicher, dass sich das ändern wird. Entweder mit Energie Cottbus. Das wäre natürlich das Allerschönste. Ja, der Typ gehört einfach eine Liga höher. Punkt aus. Es ist total verrückt, dass er dritte Liga spielt, weil er in seinem Fuß Potenzial für viel, viel mehr hat.
Ja, hat Bundesliga-Minuten geschnuppert für den Hamburger Sportverein. Das ist schon eine ganze Ecke her. Also das war wieder, also vielleicht, das können wir schon dazu sagen, ne? Die Nachspielzeit natürlich total irre, dass Duisburg da kurz vorher Ausgleich zum 2:2 und wir können ja auch mal wieder transparent ein bisschen plaudern. Gregor schrieb dann in unsere Gruppe hinein, Cottbus mit diesem schmelzenden Emoji, der so vor sich hinschmilzt und kurz darauf nochmal Cottbus mit Ausrufezeichen, ey.
Also es war folgendermaßen, ich habe Bundesliga-Konferenz geguckt, hatte parallel auf dem iPad, weiß ich nicht, Premier League oder sowas laufen und habe auf meinem Handy Cottbus Duisburg geschaut. Also ich hatte wirklich nicht nur Second, sondern ungefähr 20 Second Screens und wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte. Und dann, genau, haben die das 2-2 kassiert und ich war so, oh nee, das ist doch jetzt nicht deren Ernst, nehmen, lassen sie diese 2-0-Führung da nehmen und guck dann da irgendwie aufs Handy und die Shigerchi macht da in der 95. dann das 3-2 und alle rasten völlig aus. Das war wirklich ein toller Moment da am Samstag beim Fußball gucken und ja, hat Pele Wollitz, glaube ich, auch ganz ruhig zur Kenntnis genommen, oder? Den Treffer, also.
Wie immer.
Wie immer. Wie immer, ja, richtig. Ich fand's
schön. Ich habe ganz kurz in die Runde gefragt, könnt ihr mir mal ganz kurz, Entschuldigung, die letzten drei Ergebnisse von Energie Cottbus in der dritten Liga nennen?
Boah, da müsste ich natürlich jetzt nachgucken. So, ne? 3-2, 3-2, 3-2.
3-2 gegen Rot-Weiß Essen, 3-2 gegen Viktoria Köln, 3-2 gegen den MSV Duisburg. Also erstmal wird NRW so richtig Volley genommen. Das kann man schon mal festhalten. Und immer mit 3-2. Also was ist denn bei Energie los? Ist ja Wahnsinn.
Wird NRW Volley oder Wollitz genommen?
NRW wird Wollitz genommen.
Warte, ich muss noch mal kurz ans Schlag.
Nee, also, aber man muss ja schon mal sagen, das zeugt natürlich auch von einfach von einer Moral und von einem ja, stimmigen Mannschaftsgefüge, finde ich. Also wenn du da einfach das noch schaffst, da dieses Ruder rumzureißen, gegen Viktoria haben sie es, glaube ich, ja sogar gedreht, ne, letzte Woche. Dann jetzt gegen Duisburg einfach bis zum Ende nicht aufgesteckt. Und ja, also irgendwie, meiner Meinung nach, stehen sie da auch einfach wirklich ganz zurecht, ganz oben und lassen die Lausitz beben. Also das ist schon
witzig. 100%.
100%. Ich hatte gestern, wie gesagt, ich habe gestern Basketball kommentiert in Berlin, Alba Berlin gegen Frankfurt und der Social Media Chef ist brennender, glühender Cottbus-Fan von Alba. Und das ist total schön, weil wir eigentlich quasi in Vorbereitung auf ein Basketballspiel auch immer uns nur über Fußball unterhalten vorm Spiel. Und ich habe ihn gefragt, ich sage hier, Tobi, wie ist denn jetzt dein Gefühl? Also seit gestern müsste ja eigentlich komplett klar sein, ne? Aufstieg und Co. Und er sagt zu mir, total spannend, er sagt zu mir, weißt du, bis gestern habe ich gedacht, wir schaffen es. Jetzt sage ich, wir schaffen es nicht. Und ich so, hä?
Fußballfans. Die Logik eines Fußballfans.
Ja, wirklich, das ist komplett. Fußballfan-Logik, finde ich. Beste Grüße. So überragend. Also, ich dachte, irgendwie, also ja, ich weiß auch nicht. Das ist vielleicht so diese Angst, sich jetzt wirklich so reinfallen lassen zu wollen in dieses Bett voller Hoffnung und Erwartungshaltung. aber also, das, ich weiß ja, nicht. Das ist Fußballlogik.
Ja. Man ist dann doch nicht so selbstbewusst. Also, wenn wir es jetzt sagen, dann tritt es eh nicht ein. So diese ganz komische, ja. Voll. Was ich noch spannend fand bei dem Spiel, haben die wieder so eine Schiri-Cam eingesetzt. Und weil wir da jetzt heute schon über die Schiris gesprochen haben, ich finde das mittlerweile ganz geil, wenn das von Zeit zu Zeit gemacht wird, weil man da, also und man das so in Ausschnitten sieht, weil ich das total spannend finde, wie da mal so einen Einblick auch zu bekommen, was das bedeutet, als Schiri da auf dem Platz zu sein, auch in solchen Spielen, wo halt wirklich richtig Feuer drin ist. Total interessant finde, wie die Schiris da mit den Spielern reden, wie die teilweise auch abkochen und so. Womit die auch konfrontiert sind teilweise, mit was für Aussagen dann von den Spielern und so. Das finde ich echt, fand ich cool, als ich das gesehen habe. Also muss nicht immer sein, aber finde ich teilweise doch, kann helfen, diesen Beruf einfach so ein bisschen transparenter zu machen.
Nee, also ich muss sagen, ich fand auch die Art und Weise sehr krass vom Schiri. Hat mir super gut gefallen, diese Kommunikationslinie, die ja auch danach gelobt worden ist. Also es gibt ja dieses Video dann, ich glaube zwei gesehen. Bei dem einen ist dann dieses Post-Match-Gespräch mit Wollitz abgeschnitten. Bei dem anderen läuft es ein bisschen länger durch, wo Pele Wollitz eben auch nochmal das Gespann lobt und die Kommunikationslinie lobt, die Linie lobt, was gepfiffen worden ist. Und finde ich auch cool, weil das zeigt eben schon, wie du halt sagst, ne, wie ruppig das einfach auch teilweise verbal auf dem Platz ist, was man immer nicht so mitbekommt als Fan ringsrum und sich dann irgendwie denkt, okay, das sind ja jetzt Profifußballerinnen oder Profifußballer, die werden sich ja entsprechend ein bisschen zusammenreißen können auf dem Level, aber an sich gibt es die gleichen Beleidigungen und die gleichen Frotzeleien und die gleiche Schärfe oder noch mehr Schärfe teilweise, als eben bei uns Amateurkickern sozusagen. Und das finde ich sehr, sehr stark. Und es war ein positives Beispiel, was, glaube ich, auch gut getan hat an Schiedsrichterleistung jetzt am Wochenende. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das ist dann Erzgebirge Aue gestern Abend gewesen. 19:30 gegen Ingolstadt, 2:2 am Ende. Wo ich zum Beispiel sage, da hat die Leistung des Schiedsrichters eigentlich pro Aue in dem einen Fall ausgeschlagen, Küppi. Aber ich fand trotzdem, es war ein bisschen schwieriger, weil für mich war es keine rote Karte gegen Ingolstadt. Und trotzdem müssen wir halt sagen, am Ende schafft es Aue in Überzahl nicht, gegen Ingolstadt mehr als einen Punkt zu holen. Kriegt eben noch den Ausgleich in der Nachspielzeit sogar.
Ja, für mich ist es auch keine rote Karte. Also das ist schon rustikal, wie der da reingrätscht. Aber das reicht am Ende nicht für eine rote. Gelb wär die richtige Entscheidung gewesen. Deswegen glückliche Entscheidung für Erzgebirge Aue. Und dann schon wirklich bitter und besorgniserregend, dass man dann vor den eigenen Fans gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf nicht mehr daraus machen kann. Also ich gucke gerade nochmal, in welcher Spielminute das war, 33. Also du spielst 60 Minuten zu Hause gegen einen direkten Konkurrenten in Überzahl und kassierst hinten raus dann doch noch den Ausgleich. Das tut schon richtig weh. Es waren ja entsprechend auch alle extrem geplättet. Jens Hertel mit ganz langer Ansage an die Spieler im Kreis. Völlig fertig, anschließend am Mikrofon. Also das war schon ein Wirkungstreffer, den der Scholz da gelandet hat in der ersten Minute der Nachspielzeit. Und ja, in Aue stellt man sich langsam aber sicher, glaube ich, Grundsatzfragen. Im Moment hast du ja wirklich so eine Situation, wo rund um diesen Verein einfach alles gefühlt schwierig ist, wo es nicht zusammenpasst. Du hast diese blöde Situation auf den Rängen, keine Fahnen, keine Atmosphäre, leeres Stadion. Also es war ja erschreckend teilweise, wie leer die Ränge waren. Jetzt muss man sagen, 19:30 sonntagsabends, volles Verständnis, wer da nicht sagt, boah geil, jetzt gehe ich in Ingolstadt gucken. Trotzdem war das schon extrem leer im Vergleich zu dem, was man sonst aus Aue kennt. Also da kommt eine ganze Menge zusammen, gerade beim FC Erzgebirge, und da müssen sie wirklich höllisch aufpassen und schnellstmöglich diese Dynamik durchbrechen, weil sonst kann es eine ganz, ganz traurige Saison werden. Und die Frage, wie es mit Jens Hertel weitergeht, die ist natürlich auch akuter denn je, wenn im Vorfeld ganz klar kommuniziert wird, jetzt müssen Punkte her und am Ende ist es trotz 60-minütiger Überzahl nur einer gegen Ingolstadt. Also es wird ein Thema bleiben
in Aue. Ich glaube, weil das, was du gerade sagst, so, ne, diese ganze Situation, das drückt so doll auf die Leistung da, weil ich habe es ja gerade gesagt, so diese Moral, die sich zum Beispiel in Cottbus zeigt, das macht schon was aus, ne? Also das ist in Aue ja überhaupt nicht da. Überleg mal, die sind in Überzahl, drehen das Spiel, und da musst du doch, wenn du irgendwie selbstbewusst bist gerade, musst du doch als Mannschaft dich einmal raffen und dagegenhalten und sagen, ey Jungs, das holen wir jetzt hier nach Hause an diesem ekligen Abend hier irgendwie um 19:30 und wir sind da unten drin, wir brauchen jetzt hier diesen Dreier, und dann ja, sind sie nicht wach, stellen sich da irgendwie hinten nicht richtig rein, sind einmal mehr, kriegen dann das 2:2, und das ist so eine, boah ja, so richtig so ein bisschen runtergezogen einfach, aber kommt glaube ich einfach aus dieser ganzen Gemengelage.
Also man muss vielleicht noch kurz zur Einordnung sagen, dass wir, wie gesagt, Montag früh aufnehmen zum dritten Mal, aber dass eben dahingehend wichtig ist, dass wir den Kenntnisstand haben, dass noch alles unverändert ist, ne, auf der Entscheiderebene im Erzgebirge. Also dass, glaube ich, der Name Jens Hertel diskutiert wird mindestens mal, das ist keine Überraschung an der Stelle. Noch gibt es nichts irgendwie in eine Richtung zu vermelden. Das entzieht sich logischerweise jetzt zum Aufnahmezeitpunkt unserer Kenntnis. Die Diskussion sowohl um Jens Hertel als auch um Matthias Heidrich, glaube ich, die werden jetzt natürlich nicht weniger. Die Frage haben wir uns schon mal gestellt, und es ist dann immer relativ mies, aber irgendwo auch unsere Aufgabe, mal über Alternativen nachzudenken. Das haben wir bei Thomas Stamm und Dynamo Dresden gemacht, als es die Thematik gab und als die am Hochkochen war. Küppi, es ist ja das Thema in Aue eine Liga tiefer ähnlich, nämlich Payroll zum einen und zum anderen auch das Thema Alternativen. Gibt es auf dem Trainermarkt aktuell jetzt nicht so üppig?
Habe ich ehrlicherweise nicht so genau im Blick, wer da wie gerade verfügbar ist. Also Bewegung ist ja immer mit drin. In der dritten Liga haben wir, glaube ich, so viele Trainerwechsel wie, wenn überhaupt, nur einmal zuvor. Also es geht ja richtig runter auf dem Trainerkarussell. Deswegen finde ich das immer schwer zu beurteilen. Noch ganz kurzer Rückgriff, halber auf das Spiel. Also wir müssen natürlich dazu sagen, dass da eine Menge Leistungsträger nicht mit dabei waren. Das nur der Vollständigkeit halber, der Fairness halber, weil Martin Mennel hat nicht gespielt, Günther Schmidt hat nicht gespielt, Guttau, glaube ich, konnte auch nicht, Bär konnte auch nicht. Also da kommt schon eine ganze Menge zusammen, ändert nichts an der Tatsache, dass diejenigen, die auf dem Platz stehen, natürlich dieses am Ende besser verteidigen müssen. Ja, und zur Trainerthematik, ich wundere mich total, ehrlich gesagt. Also ich erinnere mich an ziemlich genau vor einem Jahr, als Jens Hertel in den Startlöchern stand und dann ja im Januar sein erstes Spiel gemacht hat als Coach von Erzgebirge Aue, damals bei Hannover 2. Und im Vorfeld haben alle gesagt, Hertel und Aue, das wäre der absolute Glücksfall. Das passt, der weiß, wie die dritte Liga funktioniert. Der hat mehrfach Mannschaften aus der dritten Liga in die zweite Liga geführt. Kommt aus der Region, kennt die Region, und dass das so wenig funktioniert, das wundert mich wirklich total. Das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, am Ende ist Matthias Heidrich der Entscheider, der auch für diese Entscheidung gerade stehen muss. Man muss trotzdem dazu sagen, glaube ich, dass mal, als diese Entscheidung getroffen wurde, jeder gesagt hat, das ist genau das Richtige, das ist perfekt für Erzgebirge Aue. War zumindest mein Eindruck damals. Ja, und wie gesagt, also da kommt im Laufe der Monate eine ganze Menge zusammen. Letztes Jahr enormes Verletzungspech, dieses Jahr auch immer mal wieder. Und trotzdem finde ich, dass Jens Hertel kaum etwas von dem, was er eigentlich verkörpert, in diese Mannschaft getragen hat. Und das hätte ich so nicht erwartet, und dementsprechend angespannt ist die Situation.
So, Jackson Typhoon, bevor du jetzt deinen Spotify-Kommentar abschickst, wir haben es auch gehört, beruhigen Sie sich bitte. Wie gesagt, die Baustellenleitung, die liegt einmal quer ums Hause Küpper drumherum. Wir haben noch ein Spiel, wo wir ein bisschen mehr wissen, wo wir, glaube ich, auch sagen können, dass in Rostock auch eine Trainerentscheidung getroffen worden ist im Laufe der Saison, die sich zum Glück in dem Sinne aus Rostocker Sicht positiv dargestellt hat, Gregor, ne? Also du hast letzte Woche, glaube ich, gesagt, oder vor zwei Wochen, eigentlich war, bringt man da schon weg, und jetzt sind sie zumindest wieder oben mit dabei im obersten Tabellendrittel. Ich möchte einen Kommentar zum Einstieg vorlesen für dich, Gregor, den ich überragend finde. Und zwar, wenn Fans der eigenen Mannschaft und gerade auch von Hansa Rostock sowas schreiben wie, da ist der Schiri schon dein Freund und Helfer und du kriegst trotzdem es nicht hin. Oder glücklicherweise ein Schiri, der heute Aachen bestrafte und wir immerhin einen Punkt holen, nicht schön zu reden, aber weiterhin ungeschlagen im nächsten Spiel mehr geben. Oder ich weiß nicht, was wir noch brauchen. Heute darf sich absolut niemand beschweren. Wer die Geschenke des Schiris und 20 Ecken und 500-prozentige nicht nutzt, hat es einfach nicht verdient. Absolut gerecht und stark von Aachen, in Unterzahl nicht die Moral zu verlieren. Abhaken, weitermachen. Also wenn sich selbst die Fans vom eigenen Verein so einig sind, dass das Spiel, jetzt hätte ich fast gesagt, gekauft ist, das ist natürlich nicht, um Gottes Willen, aber dass das Spiel so dermaßen in eine Richtung fällt, dass sogar man als Heimmannschaft sagt, okay, da haben wir echt Schwein gehabt, dann war das zumindest mal eine Schiri-Leistung, die da leider in dem Fall über fast allem drüber steht.
Ja, also tatsächlich müssen wir da, glaube ich, wirklich drüber reden. Erstmal muss ich sagen, das letzte Mal, als ich Hansa gesehen habe, war tatsächlich, als diese Trainerdiskussion nochmal dann so hochkochte, und zwar bei dem 2-2 in Duisburg, wo ihm da noch, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das war, aber die haben das 2-2 da noch geschossen. Ihm wurde da, glaube ich, so halb der Job gerettet, der Block mit Daniel Brinkmann rufen. Und seitdem haben die wirklich haben die nur noch immer gepunktet, kommen ja jetzt auch aus einer Siegesserie. Und ja, am Ende ist es, glaube ich, so ein bisschen so, dass die Schiri-Entscheidung das Spiel doch so ein bisschen kaputt machen. Also ich habe mir tatsächlich beide sehr fragwürdigen Szenen echt ein paar Mal angeschaut. Und ja, also wo da Hände gesehen wurden, ich weiß nicht, was da los war. Also Bentley Baxter-Bahn hat danach vehement, also Aachener Spieler hat danach vehement gefordert, dass man doch bitte ein iPad an die Seitenlinie stellen soll, wenn man sich den VAR schon nicht leisten kann. Und auch wenn ich kein Freund davon bin, konnte ich ihn da zumindest so ein bisschen verstehen, weil das waren teilweise Schiri-Entscheidungen, die waren wirklich hart. Küppi, ich schätze, du hast das ähnlich gesehen.
Das mit den Entscheidungen oder das mit dem iPad?
Das mit den Entscheidungen und daraus resultieren natürlich Forderungen, dass man da, ja, also, ne, dass da irgendwie was gemacht werden muss. Ich bin da auch, ich finde das natürlich ja, schwierig also, dann, ne? Du kannst da nicht einfach ein iPad an die Seite stellen. Ich verstehe natürlich dann direkt nach dem Abpfiff den Spieler, der sagt, ey, das ist natürlich hart für uns jetzt hier. Ich meine, Aachen hat's, also krasse Leistung einfach von Aachen, ne? Also in Unterzahl.
Sensationell.
Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ja, trotzdem einfach.
In extrem schwieriger Situation, muss man ja sagen, ne? Ganz tief drin im Abstiegskampf, zuletzt zweimal verloren, dann kommt Selim Begovic zurück zu seinem Ex-Club, zu Hansa, mit dem er damals abgestiegen ist. Und dann liefern die da so eine Leistung ab. Das war schon wirklich beeindruckend, was die da auf den Platz gebracht haben. Kurz iPad-Thematik in der Emotion nachvollziehbar, dass sie sagen, das kann doch so nicht wahr sein. Trotzdem frage ich mich natürlich, wie man auf die Idee kommt, bei all dem Chaos, das wir in der Bundesliga erleben durch den VAR, wie man da auf die Idee kommt, dass man mit einem iPad mit 3 Kameras oder 4 Kameras in irgendeiner Form regelmäßig und wiederkehrend Szenen auflösen kann am iPad. Also das ist einfach Quatsch.
Naja, kann man vielleicht so ein bisschen damit erklären, dass Aachen, er hatte das dann auch gesagt im Interview, dass die irgendwie in den letzten Spielen dauernd irgendwelche Elfmeter nicht bekommen haben oder komische Entscheidungen gegen sich gekriegt haben und dann, er hatte die Szene dann auch noch gezeigt bekommen da im Interview und meinte dann so, naja, man sieht es da schon, dass es eben kein Elfmeter ist, beziehungsweise keine rote Karte ist, kein Handspiel ist da bei der ersten Situation. Ist natürlich eine komplette Emotionsentscheidung, aber ich habe das dann schon ein bisschen, konnte das zumindest irgendwie nachvollziehen.
Ja, das ist ja ganz normal. Wir haben es ja bei Trainern auch immer wieder, dass sie den VAR für die dritte Liga fordern. Dietmar Hirsch, glaube ich, vom MSV Duisburg hat das kürzlich auch getan. Und ich denke mir, man sieht doch Woche für Woche, was in der Bundesliga passiert, was in der zweiten Liga passiert, dass wir Chaosentscheidungen haben, dass wir Review-Area-Besuche über 6 Minuten haben. Dann zu sagen, lasst uns das in der dritten Liga irgendwie als Light-Version machen. Ich glaube, damit tust du dir einfach keinen Gefallen, weil du halt noch viel, viel weniger auflösen kannst. Erstmal ist das Personal nicht da und zweitens, und das ist entscheidend, sind die Kameras nicht da. Du wirst immer Situationen haben, wo du es erkennen kannst. Du hast aber auch ganz viele Situationen, wo du immer im Graubereich sein wirst und deswegen, glaube ich, tut die dritte Liga extrem gut daran, sich diese Basisnähe, diese Bodenständigkeit zu bewahren und da keine VAR-Diskussion aufkommen zu lassen. Auch wenn, und da hast du natürlich völlig recht, das in der Emotion von Bentley Baxter-Bahn schon nachvollziehbar ist, weil es war halt einfach keine rote Karte. Ich habe im ersten Moment, als ich es gesehen habe, auch gedacht, hoppla, ist eine komische Bewegung mit dem Oberkörper. Aber trotzdem darfst du als Schiedsrichter, finde ich, so eine rote Karte nicht geben, weil du musst dir halt zu 100% sicher sein, erstens, dass es ein absichtliches Handspiel ist und zweitens, dass daraus dann auch wirklich eine 100%ige Torchance entstehen würde. Und beides finde ich schwierig in der Situation.
Ist so. Und wie gesagt, glaube einfach auch für Rostocks Spiel einfach schwierig. War eigentlich nicht deren Leistung entsprechend, so wie sie in den letzten Spielen performt haben. Haben einfach dieses unglückliche 2-2 da kassiert. Daniel Brinkmann hat dann gesagt, er ist kein Typ für Spielerkreise. Wir haben gerade über den langen Spielerkreis in Aue gesprochen, wo Jens Hertel sehr, sehr lange eine Ansprache gehalten hat an die Mannschaft. Er hat irgendwie direkt nach dem Abpfiff gesagt, so, nee, ich bin nicht der Typ dafür, weil ich glaube, die Sachen, die ich dann in dieser Situation sagen würde, die würde ich direkt dann bereuen. Fand ich auch irgendwie sehr ehrlich. Aber abschließend kann man mal sagen, also diese 3 Spiele, über die wir jetzt gerade sehr lange gesprochen haben in der dritten Liga, also wenn man manchmal so ein bisschen müde ist von Bundesliga und Bock auf richtig Feuer und Wahnsinn hat, dann sind, glaube ich, diese 3 Spiele, über die wir ja gerade gesprochen haben, eine komplette Werbung für den Fußball und für diese Liga. Also das war ja wirklich der absolute Wahnsinn.
Die Ostclubs an diesem Wochenende 3-2, 2-2 und 2-2. Schon wirklich krass. Haben wir eigentlich schon kurz erwähnt, wann die Tore fallen in Rostock? Das 2-1 für Hansa 90+5, das 2-2 für Aachen 90+10. Also, was für ein Irrsinn da.
Das kam ja noch dazu. In jedem Spiel in der Nachspielzeit eben noch ein sehr entscheidender Treffer.
Ja,
also völligst Harakiri, dritte Liga, danke dafür. Und ich glaube, alleine über diese Partie zwischen Rostock und Aachen könnte man Stunden zubringen und sich sämtliche verfügbare Videos irgendwo reinziehen von der ersten Szene. Da haben wir über die zweite noch gar nicht gesprochen, ne? Also das ganz komischer Auftritt da irgendwie auch, leider wieder, und das jetzt mit größtmöglichem Respekt verpackt, schiedsrichterseitig, von Daniel Barnitzki, den wir am Anfang dieser Folge noch gelobt haben, vollkommen zu Recht. Aber ja, es ist halt irgendwie auch wieder ein Thema gewesen, was sich leider irgendwie durchgezogen hat durch diesen Drittligaspieltag, dass man hier und da wieder Fragezeichen im Gesicht hatte, die sich auch ein Tag oder zwei Tage später noch nicht aufgelöst haben. Aufgelöst hat sich die, ich habe von der Serie gelesen, muss ich sagen, ich bin da nicht ganz d'accord mit dieser Titulierung. Wir sind in der zweiten Bundesliga, Dynamo Dresden hat verloren gegen Kaiserslautern mit 1:3. Zwei Siege davor in Folge, ja, zwei Siege sind keine Serie für mich. Ich will da jetzt nicht Krümel kacken, aber irgendwie weiß nicht, ob das eine Definitionsfrage ist. Jedenfalls gegen Kaiserslautern, gegen ein sehr angenocktes Kaiserslautern.
Wo beginnt für Paddy Fritsch eine Serie?
3.
Also sagen wir mal so, wenn...
Hätte ich auch gesagt.
Sagen wir mal so, nee. Wenn Serien nur zwei Folgen hätten, dann hätte ich ein deutlich entspannteres Privatleben, weil dann könnte ich ziemlich schnell sämtliche Sachen nachholen, die ich in den letzten Jahren verpeilt habe zu schauen. Aber das geht immer so schwierig, weil die eben so viele Folgen haben. Aber ja, eine Serie ist auf jeden Fall länger als zwei Siege, würde ich auch sagen.
Ja, das... Kurz, und wir müssen ja sowieso nicht drüber sprechen.
Seid ihr drin bei Stranger Things?
Nee.
Nee, Gregor, du auch nicht?
Nee, gar nicht.
Stranger Things, wenn du damit die Performance des BVB meinst in den letzten Wochen, dann bin ich da drin. Da bist du
voll drin.
Das, was du meinst, nee, da bin ich, glaube ich, nicht dabei.
Okay.
Nee, ich bin tatsächlich überhaupt kein Seriengucker. Deswegen, ich gucke auch immer nur zwei Folgen, dann ist vorbei. Ja. Dynamo Dresden, lass uns gerne mal kurz über Dynamo Dresden sprechen. Verliert, wie gesagt, 1:3 gegen Kaiserslautern, unter anderem, weil ein ehemaliger Leipziger, geboren in Vost in der Lausitz, da einen guten Tag hatte, Julian Kral, im Tor vom FCK, einiges da weggefischt. Ansonsten offensiv, muss ich sagen, von Dynamo Dresden wieder so ein bisschen der kleinere Rückfall. Ich will es auch nicht größer dramatisieren, als es ist. So ein älteres Muster. Das war offensiv dann, Ausnahme Jakob Lemmer, dieser Gewaltausbruch aus 25 Metern. Relativ harmlos. Was ich positiv anmerken möchte, ist Friedrich Müller. Küppi, das dritte Spiel in Folge, jetzt in der Startformation aufgetaucht für Dynamo Dresden. Dynamo Dresden hat eine blutjunge Innenverteidigung gefunden, die das echt in Ordnung macht oder zumindest mal mindestens genauso gut wie die anderen, wenn nicht sogar besser aus Sicht von Trainer Thomas Stamm mit Julien Pauli und Friedrich Müller.
Ja, also jetzt am Wochenende leider nicht. Ja, davor sah's sehr gut aus, muss man sagen. Also mit diesen zwei Siegen gegen Bochum und Düsseldorf, die ja auch beide unten mit drin hängen, hast du dich einfach in eine Ausgangslage versetzt. Also der VfL hat jetzt ein paar Meter gemacht, aber die Fortuna ist noch voll da. Hast du dich in eine Ausgangslage versetzt, wo du einfach mit dabei bist und das auch bis zur Winterpause aller Voraussicht nach bleiben wirst. Und da trägt diese Innenverteidigung natürlich großen Anteil dran. Gegen Kaiserslautern jetzt war ich dann phasenweise doch wieder erschrocken und fühlte mich so ein bisschen zurückversetzt an den Anfang der Saison und an viele Spiele, muss man sagen, in der Saison, weil wir dieses Thema ja immer wieder hatten. Und wenn ich mir das 3:1 für Kaiserslautern angucke, das 3:0 war es, glaube ich, ne, habe es ja, gar nicht genau auf dem Schirm. Das 3:0. Ja, aber die darf ja so niemals passieren. Ja, also natürlich ist das ein cooles Solo, ja. Aber dass der im 16-Meter-Raum durch vier Dynamos durchgeht und sah aus, als wäre der aus Porzellan und die hätten Angst, ihn zu berühren. Alle ziehen zurück, gehen nicht richtig hin. Was war denn das? Also so ein Zweikampfverhalten habe ich in der zweiten Liga tatsächlich selten gesehen. Und das darf natürlich kein Dauerzustand werden.
Ist völlig richtig. Kaiserslautern natürlich mit... glaube ich, mit einigem Frust vom Ausscheiden unter der Woche gegen Hertha haben sie da ganz schön groß aufgespielt. Schön fand ich noch die Geste von der ganzen Dresdner Mannschaft, die im Lennart-Grill-Trikot aufgelaufen sind zum Warmmachen, von dem die OP, glaube ich, okay oder ganz gut verlief, wie er zumindest selber geschrieben hat. Da wünschen wir natürlich erstmal weiter beste Glückwünsche und ja, schauen wir mal, wie das weitergeht bei Dynamo. zweite Liga auf jeden Fall, unten drin im Abstiegskampf, da ist auch mal richtig Feuer, ne? Also da hat sich nichts geschenkt.
Und Magdeburg holt 3 extrem wichtige Punkte und verstaucht das Ganze quasi nochmal mehr zusammen, ne? Die haben ja jetzt gestern gespielt hier in Berlin gegen die Hertha, 2-0 gewonnen. Szene des Spiels, ich glaube, ganz klar, und wir können drüber lachen, weil nichts passiert ist. Ein ja. Grieb, der die Stadionarchitektur im Olympiastadion begutachtet, aber ganz nah dran.
Volle Bude in Kram geritten. Alter Schwede, ey. Das war so eine, also Wahnsinnsszene, oder? Was war denn mit ihm los? Also,
wenn du das, und das nicht war weißt, nicht das erste Mal. Doch, das hat er, glaube ich, nicht gecheckt, aber das ist ja schon, das habe ich schon einige Male gesehen in diesem Stadion, dass da Leute wirklich so abdriften. Also, das ist, ich will jetzt überhaupt nichts Falsches sagen. Wir haben das gestern auch liebe Kollegen vom MDR aus Dresden geschickt und geschrieben, was da so die architektonische Idee war und woher das kommt. Das ist auch historisch quasi gewachsen und dass man das irgendwie auch zumachen kann, um das als Rettungsfluchtgraben sozusagen zu nutzen. Das kann man alles mal, das hat schon Sinn, dass da so ein Graben ist. Das also ist jetzt nicht einfach so ein Fehler im Stadionbau gewesen, aber der ist eben faktisch offen. Also innerhalb eines Fußballspiels. Da ist er halt eben nicht zu und da ist er eben auch ganz schön tief. Und Edvard Grieb, Ryan, genau, sorry. Ich war gerade bei Edvard Grieb noch im kurz, Kopf.
Immer wieder Grieb, oder? Grieb oder Grieb? Weil ich höre ganz Grieb und höre bei Sky zum Beispiel aber auch oft Grieb. Ich glaube, Grieb ist richtig.
Seit gestern, jetzt haben wir ganz durcheinander. Seit gestern Ryan Graben auf jeden Fall. Er ist, hat das Tor geschossen, ist auf den Gästeblock zugerannt und hat sich ganz galant über diesen Zaun da geschwungen. Und naja, da ging es dann eben einfach diese 2 Meter runter in den Graben und er war wirklich einfach weg. Und du hast den Gästeblock gesehen, wie sie sich alle gefreut haben erst. Und dann haben sie so relativ besorgt da runtergeguckt, um zu gucken, ob der jetzt völlig verschütt gegangen ist. Und dann kam der ja mit einem Grinsen.
Ja, richtig Schockstarre, ne?
Richtig, es war richtig Schockstarre. Und dann kam aber, da haben die Ordner die Tür aufgemacht von diesem Graben. Und er kam mit einem Grinsen so raus und war so, nee, nichts passiert. Es war wirklich sehr witzig. Und Patrick Sanner hat ja im Interview da auch dann danach gesagt, es war schon selten dämlich, da reinzuspringen. Aber man muss die Emotionen der Situation auch akzeptieren. Was halt nur richtig bitter ist für ihn, er hat eine gelbe Karte dafür bekommen, das war seine 5. und fehlt deswegen im nächsten Heimspiel, aber
überragend, ey.
Für den Moment war es, glaube ich.
Ey, das finde ich aber auch bitter, oder? Da schwebst du mal kurzzeitig in halber Lebensgefahr und kriegst dafür noch die gelbe Karte.
Das ist echt so.
Was unterm Strich bleibt. Regelwerk übrigens, ein Spieler wird verwarnt, selbst wenn das Tor aberkannt wird, wenn er an einem Zaun hochklettert und oder sich den Zuschauern auf eine Weise nähert, die zu einem Sicherheitsproblem führt.
Beides nicht eingetreten, meiner Meinung nach.
Das Sicherheitsproblem hatte ja tatsächlich nur er.
Ich wollte gerade sagen. Was? Sicherheitsproblem hatte nur er und hochgeklettert ist er in den Zaun ja auch nicht. Er runtergeklettert.
Ja, also da will ich auch nochmal nachgehen als SFC Magdeburg.
Oh, ja gut, das stimmt. Wobei die, glaube ich, gerade ganz leise sein müssen in Richtung Nachfragen beim DFB. Denn letzte Woche DFB-Pokal, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, müssen wir drüber sprechen. Ausgeschieden bei RB Leipzig und den Gästebereich, zumindest was man auf Fotos gesehen hat, Thema Toilette und Sanitäranlagen, komplett auseinandergenommen. Dafür gibt es weder eine Entschuldigung noch eine Erklärung. Auch wenn es dann, Gregor, ne, auch Vorfälle gab, dann Thema Polizeikessel und Co., von was man zumindest gehört und gelesen hat, was uns auch geschildert worden ist. Aber das sind 2 getrennte Themen voneinander. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich da so derbe asozial zu verhalten und diesen, unabhängig von allen Ideen vom Fußball und dass die da konträr zueinander sind und dass da der auf der Gegenseite der Feind für viele Magdeburger Fans steht und von der Idee des Fußballs, die man da teilt, das ist mir alles bumsegal. Reißt euch gottverdammt am Riemen, ey. Also das ist einfach nur total dämliche Scheiße. Also diese Sanitärbereiche, da kann man sich mal Fotos reinziehen, das sieht Schlachtfeld. Also so unnötig.
Insgesamt echt auch ein Spiel.
Ja, peinlich und jämmerlich und armselig. Also was sind das für Leute, die sich da in irgendeiner Form offensichtlich toll bei vorkommen, wenn sie eine Toilette zerlegen? Also wie klein kann man sich denn selber machen? Ist ja Wahnsinn.
Ja, total. Zumal vorher der Auftritt. Also ich wollte gerade noch sagen, es war alles ein bisschen komisch, weil es ist ja, und da geht natürlich das Beileid an alle Verwandten und die Familie raus. Es ist ein Fan verunglückt tödlich vorm Spiel, meine ich. Das wurde dann während des Spiels irgendwie kommuniziert. Das konnte man wohl aber, habe ich auch gehört von Leuten, die da waren, im Stadion teilweise gar nicht so richtig vernehmen. Deswegen hat, glaube ich, Leipzig den Support teilweise unterbrochen, Magdeburg hat aber losgelegt, dann natürlich auch wie immer, wie man es auch kennt, natürlich völlig brutal abgerissen da in einer Lautstärke, dann eben diese Toilettengeschichte, dann wurden danach, wie du auch schon gesagt hast, Paddy, wurden danach irgendwie einige wenige Fans eingekesselt und kamen dann gar nicht raus, kamen nicht mehr raus aus dem Block, und also wahnsinnig viel drumherum passiert um dieses Spiel.
Jungs, sag mal ganz kurz, ist das subjektiver Eindruck oder passiert das im Moment extrem häufig? Sanitäter auf der Tribüne oder Vorfälle, wo Fans
Herzprobleme haben? War, glaube ich, in Berlin auch kurz so, oder? Es gab kurz, da gab es auch einen Zwischenfall, war dann nur jetzt, also bei Hertha gegen Magdeburg. Aber ich habe auch das Gefühl,
also erste Runde Cottbus, zweite Runde Cottbus gegen RB. Da gab es auch einen Todesfall.
Stimmt.
In Darmstadt, glaube ich, zwei Heimspiele hintereinander. Also gefühlt haben wir mittlerweile jede Woche irgendwo in Deutschland so ein Thema. Ist total krass, finde ich.
Ja, ist echt. Ja. Nicht schön, ja, auf jeden Fall. Ja.
Wollen wir eine Pokalgeschichte anschließen? Gregor, wenn du kurz mal uns abholen möchtest, weil du hast ja einen auch fußballerischen Leckerbissen erlebt bei Union, hoffentlich die Toiletten ganz gelassen an der Alten Försterei gegen Bayern.
Ja, es war wunderschön. Ich war letzten Mittwoch mal wieder in Köpenick und habe echt einen fantastischen Fußballabend erlebt. Also da muss man wirklich sagen, das hat so Spaß gemacht, weil ich... Also die Stimmung generell war der Hammer. Die Alte Försterei hat sich wirklich von ihrer besten Seite gezeigt mit Choreo und Lautstärke. Und das war, weißt du, wenn du da durch den Wald läufst und an diesen Bratwurst- und Bierständen vorbei und dieser Geruch und du hörst, du hast diese rotzigen Berliner. Ich habe eine wunderschöne Szene erlebt, weil da habe ich einfach nur, und da dachte ich so, schön, dieses Zwickau-Reel, worüber wir letztens gesprochen haben, der Mann mit den Karten. Das greift um sich, immer noch, ist ja schon ein paar Jahre alt, aber irgendwie hat es gerade wieder so Aktualität. Wir haben ja auch letztens wieder darüber gesprochen. Ich bin an einem Bierstand vorbeigegangen und offensichtlich wurde dieses Video da gerade so ein bisschen nachgespielt, weil ich höre nur zwei Typen, die verkaufen und sagen, ist ausverkauft, ausverkauft. Da habe ich so ganz toll gefreut, weil offensichtlich hat das Einzug erhalten in die Fußball-Fankultur, auch in Berlin, fand ich ganz toll. Und ja, dann halt eben die Bayern mit einer nicht ihnen entsprechenden Leistung, vor allem in der zweiten Hälfte, die ganz schön auf dem Zahnfleisch gingen, und daraus resultierend hat die Alte Försterei halt einfach völlig am Rad gedreht und gesungen, geschrien ohne Ende. Es war wirklich ein ganz toller Fußballabend. Die hätten es echt verdient gehabt, da wenigstens noch 3-3 das 3-3 zu schießen. Aber hat dann alles nicht geklappt. Aber trotzdem, da war wirklich Alarm. Habe echt tolle Geschichten da erlebt. Habe unter anderem einen neuen Style, die Wintermütze, wo aber der Anglerhut vom Verein drüber aufgesetzt wird, jetzt wo Winter ist. Fand ich auch ganz schön. Also war wirklich ein richtig guter Fußballabend. Und war wirklich auch alles drin. Komische VAR-Entscheidungen, die zwei Minuten schon zurücklagen. Da wurde dann Elfmeter für Union gegeben. Also war wirklich richtig viel los. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Allgemein, also das merken wir ja auch, ne? Also am Fortschreiten der Zeit. Es war eine echt krasse Fußballwoche. Also das muss man echt sagen. Also es war schon auf 1500 Ebenen. Also richtig wild. Deswegen auch in der vierten Liga, also Regionalliga, gab es ein Spiel, was extrem für Aufruhr und Aufsehen gesorgt hat, einerseits fußballerisch und auf der anderen Seite leider auch, und leider das Wort wieder zu nutzen, fanseitig. Wir sind bei Lok gegen Zwickau. Zwickau entführt 3 Punkte mit einem 2-0 Erfolg aus dem Bruno-Plache-Stadion. Die Zwickauer Fans mit einer Choreo, die gratulieren auch noch den Ultras Dynamo zu 25 Jahren, zum 25. Geburtstag. provozieren da sozusagen Lok nochmal eine Ecke mit obendrauf mit dazu, weil Lok und Dynamo, das brauche ich keinem erklären, das sind auch beste Freunde. Und dann, Küppi, gab es eine Situation, zu der ich mich gar nicht äußern möchte, weil ich das ja so nicht so schlimm zum Glück, aber auch erlebt habe und genau eben auch in dem Stadion und genau auch an der gleichen Position sozusagen fast. Deswegen, ja, also mich hat emotional extrem hochgefahren. Ich war richtig sauer, als ich das gelesen habe und mitbekommen habe, was da passiert ist. Dass der Busfahrer von Zwickau getroffen worden ist, wohl mit einem Plastikbecher, Hartplastikbecher gefüllt mit Kies und Sand und dann eine Platzwunde erlitten hat, zusammengeklappt ist. Und das steht natürlich, Küppi, über allem, was dieses Fußballspiel eigentlich als Thema sonst hätte.
Ja, 100%. Also brauche auch gar nicht viele Worte drüber verlieren. Einfach nur asozial und widerlich. Also wer kommt auf die Idee, so einen Becher voll zu machen und darunter zu pfeffern? Da weiß jeder, wie schwer man Menschen damit verletzen kann. Am Ende war es in Anführungsstrichen nur eine Platzwunde, aber es hätte auch viel schlimmer ausgehen können. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass der Täter, den sie ja offensichtlich dingfest gemacht haben, der mutmaßliche Täter, muss man glaube ich noch sagen, dass der dann auch seiner gerechten Strafe zugeführt wird, weil ja dieses Individuum braucht bei Lok Leipzig keiner. Da hat sich ja jetzt auch der einer der größten Sponsoren, gleichzeitig Präsidiumsmitglied bei Lok zu Wort gemeldet und hat gesagt, Leute, ihr wisst gar nicht, was ihr mit so einer Scheiße uns als Verein antut. Jeder Fortschritt, den wir hier machen, jede Diskussion mit der Stadt, jedes Projekt, das wir als Verein umsetzen, bei geringem Budget, kostet richtig Kraft. Wir versuchen, diesen Verein nach vorne zu bringen. Und dieser Rotze bringt ihr nicht nur Menschen in Gefahr, sondern ihr schmeißt auch unseren Verein um Monate, vielleicht Jahre zurück. Wir hatten dieses Theater, den Rassismus-Skandal beim DFB-Pokalspiel gegen Schalke. Jetzt haben wir dieses Ding wieder. Also es ist schon Wahnsinn, was da teilweise für grenzenlose Vollidioten rumlaufen bei Lok Leipzig. Man muss es leider so sagen. Und es schaffen nicht nur Menschen entweder aufs Übelste zu diskriminieren oder zu verletzen, sondern gleichzeitig auch noch dem Verein, den sie vorgeblich lieben, so wehtun. Es ist wirklich verrückt.
Völlig bescheuert, also wirklich.
Ja. Also man Lok hat sich natürlich dann vereinsseitig, das ist klar, das ist der Vollständigkeit halber natürlich entschuldigt. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, denen fällt auch nichts mehr so wirklich ein bei Lok Leipzig, was ich nachvollziehen kann, wie man sich denn das tausendste Mal irgendwie in einem anderen Wording entschuldigt und wie man das irgendwie glaubhaft rüberbringt, weil man es einfach so oft machen muss, von Seiten der Geschäftsführung aus, sich dafür für diese Menschen zu entschuldigen, die sowas machen, rufen, werfen, was auch immer. Es wurde sich danach schnell gekümmert, dass der Vollständigkeit halber noch mit dazu, Mariana Döring, die auch schon mal den Mannschaftsbus von Lok Leipzig gefahren ist, die ist dann eingesprungen für den Zwickauer Kollegen und hat dann sozusagen auch den FSV Zwickau sicher nach Hause gebracht, die wie gesagt mit einem 2-0-Sieg im Gepäck, aber nichtsdestotrotz höchstwahrscheinlich auch viel schlechter Laune aufgrund dieser Vorkommnisse. Und ja, ich glaube, das ist schade, weil das ganze Regionalliga-Wochenende so ein bisschen darunter gelitten hat in meiner Wahrnehmung. Unter diesem
Becherwurf. Aber das können wir ja tatsächlich nochmal kurz positiv hervorheben, Paddy, weil das genau das ist, was du gerade sagst. Ich finde auch, dass die Reaktion des Vereins, im Grunde beider Vereine, sehr gut war. Also da sofort auf kurzem Dienstweg eine Lösung zu finden und die Mitarbeiterin aus dem Leipziger Busteam fährt die Zwickauer nach Hause, weil es anders nicht sicher möglich gewesen wäre. Dann die gemeinsame Stellungnahme und gemeinsames klare Kante zeigen, dass man so etwas nicht akzeptieren will. Auch Einigkeit zeigen unter den Vereinen, Streitigkeiten untereinander entstehen, sondern beide für das Gleiche sich gerade machen. Das, finde ich, haben sie auf beiden Seiten sehr gut gelöst. Ich habe ja damals nach dem Rassismus-Skandal auch eine Lanze gebrochen für die Verantwortlichen bei Lok Leipzig und das können wir an dieser Stelle wieder tun. Da sind so viele wirklich gute Leute am Werk, die Tag für Tag dafür sorgen wollen, dass Lok Leipzig nach oben kommen, die überragende Arbeit leisten im sportlichen Bereich und hinter den Kulissen und die jedes Mal wieder von den in Anführungsstrichen eigenen Leuten so dermaßen einen auf die Schnauze kriegen. Das ist wirklich bemerkenswert, dass sie nach wie vor die Geduld und die Muße aufbringen, da weiterzumachen.
Da kann man nur sagen, Becher als Zwickau und Lok Leipzig kann man das nicht lösen.
Das war ja zu viel jetzt, Gregor.
Ich glaube, wir müssen jetzt Richtung Ende kommen, Leute. Wir müssen jetzt Richtung Ende, ihr merkt es schon.
Ja, du hast vollkommen recht. Nein, also Haken dran ans Regionalliga-Wochenende. Eine schöne Meldung, mit der wir auch vielleicht rausgehen. Nur zwei kleine. Erstmal haben wir ein Geburtstagskind von der Basis und von der puren Weltklasse. Und das ist kein geringerer als
der Kreisliga-Kirsten der Woche.
Und das ist er höchstpersönlich. Letzte Woche alles Gute zum 60. Geburtstag. Ulf Kirsten hat hoffentlich sehr, sehr gut gefeiert, sehr, sehr viel gefeiert auf die nächsten 60 Jahre. Das wollen wir an der Stelle nicht unerwähnt lassen. Und die schönste Meldung für mich, ganz ehrlich muss ich sagen, 2029 wieder Fußballturnier in Deutschland. Gregor, Frauenheim-EM wird bei uns stattfinden. Auch in Sachsen unter anderem wird gespielt, in Leipzig. Das ist eine sehr geile Nachricht gewesen.
War doch eine gute Nachricht nach dem leider verlorenen Nations League-Finale, dass hier die EM 2029 herkommt, kann man sich freuen auf dem Heimturnier. Und der Frauenfußball-Küppi hat ja auch noch ein bisschen anderes Schlagzeilen geschrieben diese Woche, vergangene Woche.
Ja, in der Tat, es soll ja eine neue Frauenfußball-Bundesliga-Gesellschaft gegründet werden. Also ich glaube, so grob kann man sich das vorstellen wie die DFL beim Männerfußball. Etwas Ähnliches soll auch beim Frauenfußball gegründet werden. Und das Besondere war, dass einen Tag nach dieser so positiven Nachricht, die EM29 kommt nach Deutschland, einen Tag danach wurde verkündet, dass diese neue Bundesliga-Gesellschaft erstmal auf den Weg gebracht wird, ohne den DFB. Also die Vereine haben sich engagiert, das nach vorne gebracht. Eigentlich war man in gutem Austausch mit dem DFB. Und ganz offensichtlich hatte man auf Vereinsseite den Eindruck, dass dann gewisse Zusagen von Verbandsseite nicht eingehalten wurden. Man war auf jeden Fall nicht zufrieden mit dem gegenseitigen Umgang und hat dann beschlossen, das Ganze erstmal ohne den DFB umzusetzen. Am 10., also jetzt am Mittwoch, gibt es die Pressekonferenz in Frankfurt im Stadion von der Eintracht. Da soll dieser Gründungsakt vollzogen und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Ja, und wie gesagt, der DFB ist erstmal nicht mit im Boot. Das hat auf Verbandsseite für Irritationen gesorgt. Und ich bin jetzt gespannt, inwieweit man sich da als Vereine und als Verband wieder zusammenfindet. In jedem Fall werden da große Weichen gestellt für den Frauenfußball. Zum einen die EM, die ab jetzt ihre Schatten vorauswirft, und zum anderen diese Liga-Gründung, die sicherlich den Frauenfußball in Deutschland auch nochmal auf ein neues Niveau hieven wird. In welcher Form, ob mit dem DFB oder nicht, dann auch immer, das werden dann die nächsten Wochen und Monate zeigen.
Und nächsten Samstag, 14 Uhr, noch dick in Kalender eintragen, dann die Abrundung der Fußballwoche nach Podcast hören und Fußball gucken und auch Frauenfußball supporten. Wichtige Sache, sehr, sehr coole Sache. Ich freue mich wirklich sehr auf die EM. Sind auch nur noch knapp 3,5 Jahre. Samstag dann die Glotze anschalten, glaube ich, als letzten Akt auch unserer heutigen Folge. Dann da spielt der MSV Duisburg im Erzgebirge bei Erzgebirge Aue. Wenn ich sage im, meine ich natürlich auswärts. aber es ist ja auch Lirum Larum. Wir machen jetzt hier einen Sack zu.
Es ist aber Ruhrgebiet,
Bergbaugebiet, Erzgebirge, klar, es, das ist man schnell. Lirum Larum. Da, das ist natürlich klar.
Das wichtige, Männer, was ich von euch noch wissen muss, ist, Gregor, wie geht's aus?
Ja, ich ich bin optimistisch. Ich sage, Aue holt da einen Punkt. Ich weiß nicht wie, aber sie holen Punkt 1-1.
Ist jetzt ein bisschen gemein, weil das wäre auch mein Ergebnis gewesen. Ich tendiere auch eher zu einem Heimsieg, muss ich sagen. Allerdings ist der MSV Duisburg auch nicht mehr der MSV, den wir zu Saisonstart gesehen haben. Also die haben jetzt auch mittlerweile schon einiges liegen lassen. Dann sag ich 1-1 ist, ich glaube, es gibt ein 1-1 am Ende. Ich sage Überraschung. 0-1 Auswärtssieg. Nachspielzeit, wie wir es gewohnt sind aus der dritten Liga.
So, top. Und ich sage, Duisburg gewinnt zu Hause 2-0. Da haben wir wieder jede einzelne Richtung abgedeckt. Wie gesagt, hat großen Spaß gemacht. Küppi, die Baustellenleitung bei dir heute, da musst du gleich mal rausgehen und dem einmal auf dem Helm klopfen draußen. Das war teilweise, Mensch, ja, Stuber, das da wieder abgeliefert. Den nimmst du bitte erstmal Wallets jetzt und wir sagen Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein, Tüdelü, bis nächste Woche.
Vielen Dank, schreibt uns gerne weiter, hört die Folge, empfehlt weiter und bleibt dran und nicht vergessen, im Osten geht die Sonne auf. Ne?
Tüdelü. Tschüss.
Sieht's aus.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.